Endlich kann Sturm Graz wieder befreit aufspielen. Der Salzburger Daumenvoll lässt die Menschen wieder an Gott glauben. Und in der Pomstabelle spielt der GRK um Europa. Ansa-Konferenz Episode 27. It's a situation.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Es ist wieder viel passiert in Fußball Österreich. Ilzer weg, Säumel da, Pep noch immer da und ganz viele User-Inputs haben wir bekommen, die ich auch in dieser Episode natürlich unterbringen möchte. Starten wir daher gleich mal mit einer Bitte von Jon0410 via YouTube. Der hat uns zu drei Szenarien um eine Einschätzung gebeten. So. Hier habt ihr jeweils Zettel und einen Stift. Und ich werde euch jetzt die Szenarien vorlesen.
Seit wann sind wir so analog?
Ja, da schau, nimm den Stift. Okay. Ich werde euch die Szenarien vorlesen und es gibt mir eine prozentuale Einschätzung. Ich habe leider kein Stift, ich bin daher nur Moderator, gell, in dieser Hinsicht. Von dem her. So, seid ihr bereit?
Ja.
Salzburg verpasst die Meistergruppe. Bitte um einen Prozentsatz vom Harald bzw. auch vom Patrick.
Soll ich da alle drei?
Nein, jetzt komm, wir gehen jetzt jede einzelne
wie
durch.
Wie groß muss ich das denn zeichnen?
Nee, jetzt schreib einfach einen Prozentsatz, das kann nicht so schwer sein. So, wir haben einmal, so, zeigt es jetzt bitte in die Kamera. Einmal 37% vom Harald und 20. Der Patrick glaubt weniger dran. 20% für dieses Szenario, lieber Jon. Und weiter geht's mit: Die Austria landet am Ende vor Rapid. Wie viel Prozente gebt ihr diesem Szenario? 50% von Patrick, also es ist eine 50-50-Geschichte und der Harald glaubt eher daran, auch in grün geschrieben, dass Rapid am Ende vor der Austria ist, nämlich mit 40%. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein weiteres Szenario. Sturm gewinnt erneut das Double. Wahrscheinlichkeit in einer prozentualen Angabe. Patrick, 70%. Er glaubt also ziemlich fix an ein Double. Also Double ist nämlich echt arg. 31%, da großer Unterschied.
Bei mir gibt es natürlich auch alles 100 insgesamt gerade, ne? Eher knapp so. Nichts.
Nein, ist ja wurscht. Nein, es geht ja nicht darum. Also. Es sind ja drei verschiedene Szenarien, Patrick.
Nein, passt.
So, einmal ein anderer Start in dieser Episode. Bleiben wir gleich beim letzten Thema. Sturm Graz 7:0 gegen Austria Klagenfurt gewonnen. Was war das für ein Debüt für Jürgen Säumel?
Ein gutes, ein exzellentes, das beste Trainerdebüt in der Geschichte des österreichischen Fußballs.
Ein historisches auf jeden Fall, ja.
Ja. Ich meine, schon brutal, oder? Das ist, war das, kann jetzt der Sturm Graz im Grunde befreit aufspielen? Ist das der Trainereffekt, den man eigentlich nicht erwartet hat, der jetzt aber trotzdem irgendwie über die Bühne geht?
Wie meinst du, jetzt ist der Ilzer weg,
ja,
jetzt können
Ilzer
wir auftreten.
Hat die Mannschaft im Grunde nur zurückgehalten. Deshalb kann jetzt endlich mal richtig geilen Fußball spielen. Die Schmäh haben davor natürlich auch super Fußball gespielt, aber die Leistung gegen Klagenfurt war schon heftig.
War heftig, ist aber... Ja, du bist halt immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt.
Mhm.
Und Austria Klagenfurt hat
viel zugelassen.
Alles zugelassen in dem Spiel. Also in den ersten paar Minuten haben sie eigentlich ganz gut mitgehalten, aber ich meine, wie die spätestens nach dem 0-2 zerfallen sind. Also das Defensivverhalten war irgendwo zwischen stümperhaft und gar nicht da.
Siehst du ähnlich, Klagenfurt so schwach oder Sturm so stark?
Ja, es kommt halt einfach beides zusammen. Und vor allem bei Sturm hat einfach Dennis Steinermeier einfach richtig gut funktioniert. Ich meine, was der Mika Biriff und eben auch ein William Böwing da geleistet hat. Für mich Böwing sowieso eigentlich die große Überraschung in diesem Spiel, weil in dieser Saison, fand ich, war er nicht wirklich in Tritt.
Ja, vor allem auf Bundesliga-Ebene. Wenn der Gala-Vorstellungen hatte, dann immer nur auf internationaler Bühne.
Ja.
Und jetzt hat er endlich auch mal in der Bundesliga Top-Performance abgeliefert. Du hast es ja auch schon angesprochen. Dennis Steinermeier, Mika Biriff, also überragend. Zwei Tore und im Gefühl drei Assists auch beigesteuert.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Mika Biriff der nächste riesengroße Millionentransfer von Sturm wird. Ja. Aber mit solchen Gala-Leistungen treibt sich das Konto, das, was Sturm danach nach diesem Verkauf halt eben hat, noch weiter in die Höhe. Ja.
Höchster Heimsieg der Bundesliga-Geschichte eingestellt von Sturm Graz. Zuletzt gewann man am 20. Mai 2000 gegen Austria Lustenau. Damals ein Quattro-Pack von Ivica Vasic. Es läuft also sehr gut. Viel Neuerungen hat es dennoch gegeben in den letzten Wochen. Müssen wir ein bisschen mal durchgehen. Es gibt einen neuen Sportdirektor bei den Blackies.
Richtig. Michael Parensen ist es geworden und man gewinnt irgendwie den Eindruck, das ist der, der sowieso immer schon werden hätte sollen.
Wieso? Also jetzt schon in diesem Prozess jetzt dann noch Andi Schicker.
Ja, also okay. Ich glaube, dass Andi Schicker hat immer von diesem Schattenkader gesprochen und das hat er auch... Christian Jauch einen Schattenkader quasi für seine Führungskräfte gehabt und Michael Parensen dürfte da immer ganz oben gestanden sein auf der Liste.
Wer ist Michael Parensen? Ein paar Facts vielleicht.
Man nimmt ihn auf jeden Fall mit Union Berlin sehr in Verbindung. War jahrelang dort Spieler, knapp 250 Einsätze auch verbucht für die Eisernen. Und jetzt war er halt eben noch in Assistenz der Geschäftsführung bei Union Berlin nach seinem Karriereende und jetzt zuletzt auch technischer Direktor. Und jetzt ist er halt eben bei Sturm angedockt und bin gespannt, wie das Werkel unter ihm weiterlaufen will, weil er will nämlich die Eigenbauspieler mehr forcieren.
38 Jahre jung, bin auch gespannt. Ich meine, Leon Krigic hat jetzt da am Wochenende schon wieder ein paar Minuten sammeln dürfen, hat er auch getroffen, hat das 7:0 erzielt für Sturm Graz. Wie viele Chancen gibt dir Jürgen Säumel, dass der auch über den Winter hinaus vielleicht noch auf der Trainerbank sitzt? Bleiben wir bei Michael Parensen, Entschuldigung.
Ganz kurz bei Michael Parensen. Ich würde die Mission von Michael Parensen jetzt nicht zu sehr auf diesem, er will Eigenbauspieler forcieren, aufhängen. Ich meine, er hat ja auch relativ deutlich gesagt, dass das, wofür Sturm steht und wie Sturm Fußball spielt, im Extrem taugt. Ich glaube, dass er viel von dem fortsetzen will und wird, was Sturm so stark gemacht hat in den vergangenen Jahren. Aber natürlich, wenn du als Führungskraft neu wohin kommst, wirst du ja irgendwie dann auch sagen müssen, was du vielleicht besser machen willst, als bisher gelaufen ist. Und ja, dass man da dann auf den Übergang vom Nachwuchs in den Erwachsenenfußball kommt, ist jetzt logisch.
Das Radl wird jetzt nicht neu erfinden bei Sturm, wenn es vor allem läuft. Ja. Aber ich glaube, du machst ja bei den Fans natürlich auch, sammelst du schon ein bisschen Sympathiepunkte, wenn du halt eben auf die Jugend setzen willst und das halt eben auch forcierst. Dass das jetzt nicht sein einziger Punkt ist, das ist eh klar.
Wie könnt ihr euch jetzt trotzdem dieses 7:0 am Wochenende erklären? Ich meine, in der Vorwoche hat es eben diesen Abgang von Chris Ilzer gegeben während der Saison. Da haben sich viele dann gedacht, jetzt zerfällt dieses ganze Kartenhaus, das Andi Schicker und Chris Ilzer zusammengebaut haben in den letzten Jahren. Und dann liefert man so eine Gala-Vorstellung ab. Klar, es ist jetzt nur ein Spiel gewesen und trotzdem die Reaktion der Mannschaft, die hat schon sehr positiv gewirkt.
Ja, vielleicht tut es dem einen oder anderen Spieler, und William Böwing ist ja da Paradebeispiel, schon auch gut, wenn jetzt wieder gefühlt ein bisschen mehr auf Null gestellt wird, ja, wenn der ein oder andere wieder ein bisschen mehr Morgenluft wittert.
Manfred Zakaria.
Manfred Zakaria, ja. Detto. Also ich glaube schon, dass das den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft jetzt noch einmal anheizt. Also vielleicht so, was sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen in einer festgefahrenen Situation wiedergefunden hat in den vergangenen Jahren und Wochen. Und es spricht, weil du es eh schon gesagt hast, natürlich auch fürs Interimstrainerteam. Ja. Das sind ja Leute aus dem Verein, die schon dabei waren bei den Trainings, die Burschen teilweise von den Amateuren kennen. Das sind mit Jürgen Säumel, mit Michi Madl und mit Sagan Duran auch drei sehr sympathische Trainer, glaube ich, die gut bei einer Mannschaft ankommen. Ich glaube, dass das auch wichtig war, ja, dass die jetzt da kommen sind und einmal jetzt nichts umdreht haben. Ja. Ich meine, was willst du auch umdrehen bei der Mannschaft, die hat ja funktioniert. Ja. Aber trotzdem so ein bisschen dieses, okay, es zählt das Leistungsprinzip. Ja. Wie gesagt, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen andere Perspektive, aber nichtsdestoweniger jetzt nicht sagen, okay, wir spielen jetzt auf einmal was komplett anderes, als wir es bisher gemacht haben.
Du musst ja auch sagen, ein neuer Trainer löst ja auch immer wieder neue Energie bei den Spielern aus. Also will sich ja jeder beweisen.
Ja, aber der Zeitpunkt des Abgangs war ja trotzdem für viele, ist kritisch beäugt worden. Sagen wir so, während der Saison, gerade in dieser Phase, wenn noch ein paar Champions-League-Partien zu spielen sind. Aber war es vielleicht, depperte Frage, aber war es vielleicht so sogar besser als wenn Christian Ilzer am Ende einer Saison, einer erfolgreichen Saison, den Verein hätte verlassen. Punkt.
Warum?
Weil so vielleicht eine Trotzreaktion in einer Mannschaft entsteht. Es ist ja immer nur, naja, schau, du hast im Grunde, wenn du jetzt Erfolgstrainer beendet zu Saisonende seine Ära bei einer Mannschaft und dann verlässt du den Verein schon ein bisschen in Trauer, in Wehmut und mit Nostalgie. Und so ist vielleicht da in der Mannschaft so diese Stimmung aufgekommen, na Alter, der lässt uns jetzt eigentlich im Stich während der Saison und jetzt sagen wir es erst am Recht, dass wir es drauf haben, auch ohne einem Ilzer, ohne einem Schicker.
Ich glaube nicht, dass Fußballmannschaften so ticken. Ja, in einem Profigeschäft. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie so, der hat uns alleine gelassen und jetzt zeigen wir es ihm, dass wir es auch ohne ihn können. Glaube ich nicht, dass die Mannschaft oder grundsätzlich Mannschaften so ticken.
Schott. Na, glaube ich auch nicht. Schneiden sie sich auch ins eigene Fleisch.
Erst, ja. Schau, zwei Fragen haben wir von unseren Usern auch diesbezüglich bekommen. Niklas hat geschrieben, hätte Sörmel überhaupt einen Effekt oder hätte auch Ilzer 7:0 gewonnen? Startelf und Wechsel eigentlich gleich. Alle Profis, die nicht im Kader waren, waren nicht fit.
Alle Profis, die nicht im Kader waren, waren nicht fit.
Ja. Vielleicht hätten sie unter Ilzer nur 5:0 gewonnen, weil unter Ilzer war das der höchste Sieg, den sie generell gehabt haben in 4,5 Jahren. Zweimal ein 5:0. Da hat einfach vieles an diesem Tag einfach gepasst für Sturm. Ich meine, siehst du, halbe Stunde war ja eben Klagenfurt bis zum 0:2, wie es der Harald schon vorher gesagt hat, ja auch eigentlich gut dabei und danach ist einfach alles in ihre Richtung gelaufen und hat alles funktioniert. Generell, wenn du auf die Heimbilanz eben von Sturm blickst, ist es ja wirklich verrückt. Ich meine, die haben in ihren 8 Heimspielen 26 Tore jetzt schon erzielt. Und davon 6 gewonnen, ein Remis, eine Niederlage. Ja. Also ist wirklich beachtenswert.
Ja, läuft sehr gut. Und Florian Hauenschild via YouTube die Frage gestellt, holt Parensen Urs Fischer als neuen Sturmtrainer? Realistisch oder Vollholler? Hat ja auch in der Vorwoche Christopher Trimmel angesprochen, dass das ganz gut funktionieren könnte. Ich habe da meine Bedenken.
Danke für das Wort Vollholler. Mhm. Finde ich schön. Ich glaube, dass Michael Parensen wahrscheinlich so mit einer an der Liste mal gekommen ist, wer Potenzial hätte, wäre nur logisch, wenn der Urs Fischer draufsteht. Ich glaube aber, dass sich Michael Parensen jetzt tatsächlich einmal die Zeit nehmen wird, die nächsten Wochen einmal wirklich das Umfeld, die Mannschaft, das Gefüge kennenzulernen, bevor er dann irgendwie die Liste ein bisschen shortet und ernsthaft Gespräche führt. Und ganz ehrlich, ich halte es für nicht unrealistisch, dass Sturm im Winter gar keinen Trainer holt.
Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube ganz ehrlich, wenn das so weitergeht mit Jürgen Säumel, dass man ihm das Vertrauen auch einfach gibt, weil warum solltest du dann was ändern? Ich frage mich nämlich auch, will ein Urs Fischer überhaupt in die österreichische Bundesliga, jetzt bei allem Respekt, aber wenn du da von der zweiten Bundesliga mit Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen bist und dort eigentlich auch einen richtig guten Job gemacht hast, willst du dann nach Österreich zu Sturm?
Ich glaube auch, dass die Bühne zu klein wäre für Urs Fischer, auch wenn es im Grunde Champions League und österreichische Bundesliga wäre. Aber ich glaube, da geht er eher zum HSV in die zweite Bundesliga, ja, wo er auch im Gespräch ist.
Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Parensen den Urs Fischer holt. Ich meine, er hat als Profi 25 Spiele unter ihm bestritten. Danach war er eben in der Geschäftsstelle tätig. Die kennen sich auf jeden Fall in- und auswendig. Ja. Aber ich sehe es irgendwie nicht, dass der Urs Fischer bei Sturm auf einer anderen Seitenlinie steht.
Ja, dann weiß er aber auch, wenn er ihn so gut kennt, dass irgendwie der Urs Fischer Fußball nicht unbedingt, glaube ich, mit der Identität von Sturm Graz, die man sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, übereinstimmt. Also von dem her bin ich gespannt, wer schlussendlich kommt. Kann man auch gut vorstellen, dass Jürgen Säumel auch länger noch im Amt bleiben wird. Denn wieso nicht, hat ja auch das funktioniert ja oftmals eh gut, dieser Übergang von Zweiermannschaft in die Kampfmannschaft. Vor
allem, sie haben jetzt Altach und WSG Tirol noch in der Liga und Girona und Lille in der Champions League. Lass denn die zwei Ligaspiele gewinnen, was jetzt relativ wahrscheinlich ist, und vielleicht einmal einen Punkt in der Champions League holen. Was für Argumente gibt es dann gegen Jürgen Säumel?
Wenig bis gar keine. Ja. Also von dem her, ich glaube, wenn du so ein Werkerl übernimmst und im Grunde nur diesen Platz so bist. Ich meine, er wird natürlich auch seine Überlegungen und seine Fußballidee auch in diese Mannschaft implementieren, aber trotzdem bin ich mir sicher, wenn er sieht, es funktioniert so, wie ihm es übergeben worden ist, warum soll ich da jetzt da alles auf links dran?
Ja. Ich finde schon leibend für Jürgen Säumel generell beim Liga 2 Media Day im Juli. Bin ich mit ihm zusammengesessen und wir haben darüber geredet, ja, wegen Youth League und alles Mögliche.
Mhm. Jetzt spielst du Champions League.
Bleib auf die Youth League, jetzt steht er an der Seitenlinie in der Königsklasse. Also, das ist ein ganz ein verrücktes Bild.
Na cool. Und ich glaube, das könnte eben auch für die Durchlässigkeit von Zweiermannschaft zur Kampfmannschaft sehr förderlich sein, wenn Jürgen Säumel diese Position übernimmt. Apropos Youth League, es gibt eine andere Mannschaft, die auch in der Youth League in dieser Saison die rot-weiß-rote Fahne hochhält, nämlich Red Bull Salzburg. Zweites größere Thema dieser Ansa-Konferenz-Episode. 1:2 verloren gegen den LASK. Der Downfall ergeht weiter und das hat den Speckkopf dazu geführt, dass er Folgendes geschrieben hat. Dieser RB Salzburg-Downfall lässt mich wieder an einen Gott glauben. Und First Tijuana FC hat geschrieben, ist Pep in Line das tatsächlich der Auserwählte, der das Gleichgewicht in der Macht herstellen soll?
Böse.
Das ist böse, ja. Aber mittlerweile, ich meine, was ist mit einer los? Das ist die schlechteste Red Bull-Zwischenbilanz nach 12 Runden, die es jemals gegeben hat. Schlechter als Kurt Jara in der Premierensaison, wo wirklich viel verändert worden ist.
Ja, aber man muss ja sagen, sie haben sich jetzt gegen den LASK nicht so schlecht verkauft, wenn ich das vergleiche mit anderen Bundesliga-Auftritten. Das Problem ist einfach nur, dass sie es nicht über die Ziellinie gebracht haben und dass sie mit ihren Chancen, da meine ich auch ganz klar Karim Konaté, einfach fahrlässig umgegangen sind.
Aber ich meine, die Partie verlierst du ja nicht normalerweise. Ne?
Normalerweise nicht.
Also 22:9 Torschüsse. Das war schon eine drückende Überlegenheit. Ich meine, Marco Schopp war ja selbst dann mit der Performance der eigenen Mannschaft auch nicht zufrieden, aber am Ende hat er halt eher 3 Punkte in der Hosentasche und der Leiner steht wieder ohne da. Und das kommt halt immer öfters vor und auch wenn Salzburg halt, gut
das
spielt.
Ist halt dieser, das ist halt dieser klassische Andi Breme. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Ja.
So eine Partie, wenn du nicht so in der Kiste bist wie Salzburg, verlierst so eine Partie nicht. Die kannst du eigentlich gar nicht verlieren. Ne? Mhm. Aber ja, blöd gerannt. Schon wieder blöd gerannt.
Ja, das ist es ja, schon wieder.
Aber diesmal kann man ihnen, finde ich, tatsächlich leistungstechnisch nur sehr, sehr wenig Vorwürfe machen.
Weißt du, was auch das Problem ist? Glaube ich einfach, die Salzburg-Kicker kennen solche Situationen einfach nicht. Die kennen keine Krise, keine Ergebnisprobleme, kein Downfall in der Tabelle oder sonstiges. Da geht es eigentlich immer nur eine Stufe weiter nach oben und noch ein Tor mehr in der nächsten Partie und noch ein Sieg mehr und alles. Das ist für die einfach komplett neu und ich glaube, damit können sie wenig umgehen. Und Pep Leinders findet dabei halt auch nicht irgendwie die richtigen Schlüssel, dass sie das über die Zeit bringen zum Beispiel. Weil so eine Partie hätten sie unter normalen Umständen eigentlich nie hergeben.
Ja, vor allem beim Zwischenstand von 1:0, diese Riesenchance für Karim Konaté, wo man ja eine 4:2 Überzahl im Grunde hatte und er sucht den, ich meine, ich verstehe es ja, als Stürmer musst du ja ein bisschen auch eigensinnig sein, musst selbst den Torabschluss suchen, das macht dann Stürmer ja auch aus, aber dann musst du halt sitzen. Das ist halt das Problem.
3 Minuten
vor allem
später
in solchen Situationen. Ja, ja.
Ja. Hat er getroffen, ja. Dann hat er den noch so ins eigene Tor. Aber ich meine, wenn man uns das Salzburger Tor anschaut, da haben wir gesehen, was für riesiges Potenzial die Mannschaft hat, oder?
Ja.
Das war wieder mal perfekt gespielt, ja, wie Dedic den Ball da durchsteckt, wie Gio den Ball annimmt, mitnimmt, sofort in Schussposition ist.
Ich meine, glaube, war ein Ballkontakt im Grunde, oder? Den hat er so fein mitgenommen, wenn ich mich zurückerinnere.
Und andererseits hast du halt dann, also bei dem Endtup-Tor wieder quasi der Totalversagen der Defensive.
Ja.
Ich meine, war schön im Umschaltspiel vom LASK und war gut gemacht, aber darf da halt trotzdem nicht passieren.
Ja, aber der Pass in die Schnittstelle hat mir schon sehr gut gefallen von Marin Ljubicic. Also, und auch der Abschluss von Maximilian Entrup. Wir müssen ja ein bisschen über Entrup auch sprechen. Ich meine, der hat jetzt in dieser Saison im Grunde gefühlt in den letzten Wochen dem LASK 7 Punkte gerettet mit seinem Last-Minute-Tor gegen die WSG oder 88. Minute, dann gegen Alltag die Partie in der Nachspielzeit gedreht und jetzt wieder in der Schlussphase das entscheidende Tor zum 2:1 erzielt. Ich meine, der hat einen Lauf.
Kann man so nennen, ja. Last Minute Max.
Mhm. Ja, Matthias Riemer hat die Frage gestellt, ist Max Entrup der Königstransfer des LASK und kehrt er wieder in den Nationalteamkader zurück? Füge ich gleich noch was hinzu. LASK 1908, ist Maximilian Entrup eine Startelf-Option für die Nationalmannschaft, wenn er weiter so gut performt wie in den letzten Spielen?
Ist halt blöd für ihn, dass jetzt der nächste Lehrgang erst im März wieder ist.
Also da kann viel passieren, sage ich mal.
Weil so unter den Umständen und mit den Leistungen, die was er bringt, ist auf jeden Fall eine Option für das Nationalteam. Und zu Recht.
Ja, mir gefällt es auch sehr gut, wie er sich jetzt entwickelt hat. In diesem, ich hätte es mir eigentlich nicht gedacht, aber das ist halt wirklich auch ein Stürmer, der im Grunde auf diesen Endzweck geht, der jetzt schnörkellos spielt, der gerade diese Tore gegen Alltag, diese Gier, diesen Treffer zu erzielen, den hat halt er. Und solche Stürmer suchen ganz viele Vereine und wenn du das Selbstvertrauen auch hast, dann läuft es einfach.
Und wenn du denselben Trainer hast wie in Hartberg, wo es auch schon funktioniert hat. Ne?
So ist es.
Ich glaube, also das spielt Kombination auch unterbewusst immer eine Rolle.
Absolut. Trotzdem auf der Gegenseite natürlich Salzburg seit 4 Spielen in der Liga ohne Sieg, 2 Remis und zuletzt 2 Niederlagen. Auch nach Verlustpunkten hat man jetzt nur mehr Platz 4. Man ist ein Punkt vor Platz 7. Restprogramm, Hartberg auswärts.
Wir haben noch 6 Spiele in dem Kalender.
Das finde ich halt auch, gell? Wir schreiben den 25.11. und Salzburg hat einfach noch 6 Spiele. Ist es jetzt gut, dass Salzburg noch 6 Spiele hat, um sich da rauszumanövrieren, oder ist es eher schlecht in dieser Phase, in der man sich momentan befindet?
Ich glaube, derzeit wäre ihnen lieber, sie hätten keine 6 Spiele mehr.
Kommt drauf an, wenn sie alle 6 Spiele gewinnen, dann würden sie nachher sagen, na, die passt.
Sagen wir so, die Gegner an sich, ich meine, du hast Hartberg auswärts, Hartberg zu Hause, schon mal schwierig. Unter Manfred Schmidt, Hartberg sehr gut entwickelt. Dann hast du natürlich zu Hause absoluten Klassiker gegen Rapid. Das ist dann wirklich auch richtungsweisend für diese Bundesliga-Saison. Und dann zum Abschluss nochmal Austria Klagenfurt, vielleicht mit Martin Hinteregger.
Und dazwischen Bayer Leverkusen und PSG.
Ja, also da kann... Ist Pepin Leiners am Ende des Jahres noch Salzburg-Trainer? Beziehungsweise ist Bernhard Zehenbuchner Ende des Jahres noch Sportdirektor.
Ich meine, Bernhard Zehenbuchner hat gestern ja relativ deutlich gesagt, dass jetzt bis zum Ende der Herbstsaison Pepin Leiners einmal nicht zur Diskussion steht.
Ja, er hat ja gesagt, wir müssen nicht über den Trainer diskutieren, Sie brauchen mich auch die nächsten Wochen nicht fragen, wir arbeiten sehr eng und gut gemeinsam.
Ja, er sagt, wir müssen nicht über den Trainer diskutieren. Vielleicht muss man über Sportdirektor und Trainer diskutieren, ob dieses Duo einfach auch nicht funktioniert und dass da im Grunde bei Salzburg neue Impulse gesetzt werden müssen, um da irgendwie ja nochmal dieses Ruder umzureißen.
Also schauen wir mal, wie jetzt die nächsten Wochen, wie gesagt, das ist noch, kann noch viel passieren in 6 Spielen verlaufen, aber ich meine, dass sich alle Verantwortlichen von Red Bull nach diesem Herbst zusammensetzen werden und da mal sehr intensiv alles hinterfragen werden, ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und es muss schon viel in die richtige Richtung gehen, glaube ich, dass man nach diesen 6 Runden oder 6 Spielen sagt, eigentlich passt eh alles. Ne?
Ich meine, einerseits predigen wir immer, du musst deinem Trainer längere Zeit geben, um deinen Fußball auch in einer Mannschaft zu etablieren, zu implementieren. Andererseits sitzen wir halt jetzt da Ende November und ganz Fußball Österreich sägt am Trainerstuhl von Pepin Leiners. Magst du mir, passt das für mich nicht zusammen? Diese Dynamik im Fußball, auch in der Berichterstattung, auch bei uns, weil wir haben ja am Anfang der Saison...
Ich verstehe, was du meinst. Und Zeit geben. Aber wenn so überhaupt keine Entwicklung irgendwie gefühlt in die richtige Richtung stattfindet.
Ich tue es mir auch schon, weil ich sehe nämlich auch, ich meine, wir haben am Anfang der Saison haben wir den Fußball von Salzburg gelobt und seitdem ist es einfach eine durchgehende Linie, die nach unten zeigt.
Es ist halt irgendwie auch so, jede Saison hat es dann immer den einen oder zwei Spieler gegeben, die sich dann auch weiterentwickelt haben und sich in der Stadel festgespielt haben und sonstiges. Mittlerweile ist eigentlich da nur ein Gleichstand zu sehen, finde ich. Also irgendwie stagnieren einfach sehr viele. Vor allem eben auch ein Karim Konaté. Ich meine, in der Vorsaison hat er 20 Tore geschossen. Jetzt hält er nach 9 Partien oder gemacht, jetzt hält er bei 2. Das ist ein unterirdischer Wert für einen Mann seiner Qualität.
Also es lassen halt gerade die aus eigentlich, die in der Saison liefern hätten sollen bzw. müssen. Wie der Patrick sagt, Konaté.
Kjaergaard verletzt.
Kjaergaard ist halt Pech, oft verletzt. Ich glaube, wenn der dauerfit gewesen wäre, würde das auch ein bisschen anders ausschauen. Oskar Gloch macht seine Score, aber ist jetzt auch nicht so überragend, wie ich man erwartet hätte zu Beginn der Saison.
Vielleicht ein paar Spieler gedanklich schon bei anderen Vereinen sind. So wirkt es zum Teil ein bisschen. Aber haben wir eh schon des Öfteren besprochen, dass da irgendwie nicht so diese Connection zum Verein überhaupt gegeben ist.
War in den Vorsaisons sicher auch so der Fall. Wenn ich zum Beispiel auch an einen Pavlovic denke, der war in der letzten Saison sicher auch schon im Kopf vielleicht woanders, aber der hat trotzdem noch immer konstant seine Leistungen gebracht. Ja. Und das ist halt eben jetzt momentan bei fast keinem im Kader der Fall.
Also, der Downfall der Salzburger geht weiter. Bei uns geht es weiter mit einer kurzen Pause und dann gibt's den kompakten Rundenrückblick in der Hansa-Konferenz. Wir machen weiter mit dem kompakten Rundenrückblick und starten mit dem Duell WSG Tirol gegen Rapid 0:0 und das zum einjährigen Jubiläum von Robert Klaus. Das hat er sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Das war eine maue Vorstellung der Hütteldorfer.
Und gleichzeitig 200. Rapid-Pflichtspiel für Guido Burgstaller.
Ja, stimmt.
Auch ein sehr schönes Jubiläum.
Super, haben sie das gefeiert.
Ich meine, es ist schon mal, ich finde es immer arg, wenn Rapid bei unserem Fancheck auf den letzten Platz gereiht ist. In dieser Woche ist es so der Fall gewesen. Keine 3000 Zuschauer am Innsbrucker Tivoli. Man hat auch nicht viel geboten. Also die wenigen Zuschauer haben nicht wirklich ein interessantes Spiel sehen können.
Es war wirklich ein müder Mauerkick, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe mir am Samstag die Konferenz zu Gemüte geführt und irgendwie von der Partie habe ich wirklich wenig mitbekommen, weil sie immer nur nach Graz geschalten haben, weil es da einige Dirlen gegeben hat. Aber ja, Rapid, das zieht sich einfach schon wie ein roter Faden auswärts, sind sie einfach viel schwächer als daheim. Und ganz ehrlich, mit so einer Auswärtsschwäche brauchen sie halt dann auch nicht über den Meistertitel reden.
Wird auf jeden Fall schwer. Nur eine Niederlage hat man zwar auswärts, aber eben auch nur einen Sieg. Dazu kommen 5 Remis. Man spielt so oft nur unentschieden.
Ja, die Unentschieden helfen halt nicht wirklich weiter. Und eben, wenn wir uns die letzten 4 Runden anschauen, 3-mal unentschieden, 3-mal auswärts. Ja, ich meine, gegen Sturm das 1-1 passt. Ja.
Ja.
Aber aus den Duellen mit dem GK, mit aus der Klagenfurt und WSG Tirol nur einen Sieg mitzunehmen, ist halt, wenn man da wirklich ganz, ganz oben mitspielen will, dauerhaft zu wenig.
Ja, sehe ich nämlich auch so. Spritzweinpappi hat die Frage gestellt, warum tut sich Rapid gegen tiefstehende Gegner so schwer? Fehlt die Kreativität, wenn das Pressing nicht greift und stattdessen Kombinationen nötig sind? Und warum wird trotz Bellio und Burgi kaum geflankt? Liegt es daran, dass moderne Trainer à la Klaus Flanken verteufeln?
Will ich nicht so sehen. Ich finde Rapid, vor allem Jonas Auer flankt eh öfter mal in den Strafraum. Nur beim Jonas Auer kannst du halt auch eine Münze werfen vor Spielbeginn. Entweder er trifft sie wirklich auf den Kopf von den Stürmern oder sie landen halt irgendwo. Das ist schon sehr abhängig von ihm auch.
Verteufeln moderne Trainer flanken?
Das glaube ich nämlich nicht.
Also das ÖFB-Team zum Beispiel hat, glaube ich, von allen Nations League-Teams am meisten geflankt. Aber vielleicht ist Ralf Rangnick auch kein moderner Trainer.
Der Humor unter den modernen Trainern, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Dani Stamm 21 hat via Instagram gefragt, was war bei Rapid los vorm Tief? Fragezeichen. Ich meine, wenn man so die letzten 9 Bundesligaspiele sich gibt, da hat Rapid einfach nur 11 Tore gemacht. Und generell nur 18 Tore in dieser Saison. Wenn man dort Sturm mehr erzielt, der WRC und auch der LASK. Und die Austria. Und die Austria hat jetzt auch nicht viel Tore geschossen.
Was halt eben sehr auffällig ist, ist halt auch, wenn Rapid in der ersten Halbzeit nicht trifft, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass es keinen Sieg geben wird. Ich meine, du hast es ja gerade gesagt, 18 Tore erzielt insgesamt, in Halbzeit 1 12 Tore, in Halbzeit 2 6 Tore. Das ist der niedrigste Wert gemeinsam mit der WSG Tirol und Blau-Weiß Linz. Wo ist diese Rapid-Mentalität in der zweiten Halbzeit, vor allem in der Rapid-Viertelstunde? Das ist irgendwie abhanden gekommen in diese Saison bislang.
In den 10. Bezirk gewandert.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen.
Am Verteiler so.
Max Entrup. Max Entrup. Aber ja, ich meine, es fallen insgesamt wenige Tore in der Saison.
Ja.
Also ich glaube, wir sind bei 2,7 im Schnitt oder so. Und ja, natürlich lustig, wenn wir drüber reden nach einer 7-0-Partie. Aber, ja, aber insgesamt, wenn man sich alle Top-Teams anschaut, ja, also jetzt Sturm ein bisschen weggerechnet, weil die halt 2 hohe Siege gefeiert haben im Laufe der Saison, aber die Austria mit 20 Toren aus 14 Spielen, Rapid mit 18, Salzburg mit 16 Toren aus 12 Partien, das ist
ja brutal. Ja, ich sehe ja so. Also
und dann werden Sanel Kulic und Roland Linz ex aequo mit 12 Toren Torschützenkönig am Ende der Saison oder so.
Ja.
Oder Mika Pirev mit 25. Ja,
auch möglich. Und danach kommt halt 15 Tore lang niemand.
Ja.
Bleiben wir bei eher knappen Ergebnissen. Bleiben in Wien, Austria gegen TSV Hartberg. Die Feierlichen haben es mal wieder gemacht. 6. Sieg in Serie in der Bundesliga. Das gab es zuletzt in der Saison 2012, 2013 und damals holte man sich am Ende den Meistertitel. Erleben wir ein Comeback der Austria ganz oben in der Tabelle?
Um es in Stefan Helms Worten zu sagen, wir bleiben bescheiden.
Ja, der Austria schaut nicht auf die Tabelle, sondern auf den Prozess.
Ich würde eher auf die Tabelle schauen, weniger auf den Prozess, weil spüren sich ist am meisten nicht so überragend.
Ich meine, sie haben gegen Hartberg die Partie klar dominiert, haben aber lange Zeit sich sehr, sehr schwer getan, dann die Überlegenheit tatsächlich in Torabschlüsse umzumünzen. Dann war es irgendwie logisch, dass eine Standardsituation die Partie entscheidet. Ja, mit einem
Die Geduld des Stefan Helm ist vielleicht auch der Erfolgsfaktor.
Es ist halt, so wie wir bei Salzburg Andi Brehme zitiert haben, kann man jetzt da, der Kollege gestern in der Mixzone, routinierlich zitiert. Mhm. Wenn es läuft, dann läuft es.
Ja, stimmt eh. Und auch wieder, je länger die Partie, es ist ja eigentlich, jede Austria-Partie ist irgendwie gleich. Die erste Halbzeit verschlafen sie oder sie kreieren einfach keine Chancen. Da haben die Gegner nur wirklich gute Möglichkeiten. Auch jetzt der TSV Hartberg mit guten Möglichkeiten. Ich meine, gute Möglichkeiten. Sie haben Möglichkeiten gehabt, sagen wir so.
Eine große und eine okay.
Ja. Ja. Und dann, je länger die Partie dauert, desto mehr hat man das Gefühl, die Austria klappt mehr an den Sieg und die bekommen dann eben diese eine Chance und dann greift halt Hightower Blavotic im fünften Stock an.
Ja, aber da sind wir wieder bei, wenn es läuft, dann läuft. Die Austria glaubt halt daran, dass sie diese Tore macht derzeit, weil halt einfach das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis da ist. Das geht sich schon aus. Und dann geht es wieder aus und dann glaubst du halt das nächste Mal noch mehr dran. Ne? Das ist halt diese positive Spirale, wo halt Salzburg in der negativen Spirale drinnen ist.
Allein, dass sie von ihren 20 Toren 15 davon in der zweiten Hälfte gemacht haben, zeigt ja eigentlich schon, wie wahnsinnig effektiv sie dann in der zweiten Halbzeit einfach sind. Ich meine, es ist irgendwie auch eine schöne Momentaufnahme, ja, aber Stefan Helm hält gerade bei einem Punkteschnitt von 1,95. Besser war nur Peter Stöger in besagter Meistersaison. Mhm. Ist ein Wert, mit dem ich nie gerechnet hätte nach dem verkorksten Sommer.
Ich glaube, Handel Dotti 25 hat auch die Frage gestellt, hat Helm Ball schon Diego Simeone Charakter?
Wegen den knappen Ergebnissen.
Naja, wenn ich mich zurückerinnere, 2013, 14, als Atletico damals, glaube ich, Meister geworden ist, da war es ja wirklich auch so, dass Atletico echt ganz schön am Fußball gespielt hat. Aber die haben einfach im Kopf einfach dieses Gewinner-Mindset gehabt, wo du gewusst hast, die kriegen irgendwann eine Chance, meistens sogar in einer Standardsituation und dann sind die Innenverteidiger Diego Godin, Felipe Luis und Co. und Diego Costa in jener Saison, der eh alles getroffen hat, da wird schon einer das Ganze regeln und das ist bei der Austria momentan auch so ein bisschen.
Also ich sehe es jetzt nicht so, dass die Austria wirklich völlig unansehnlich im Fußball spielen wird.
Ich finde den Atletico-Fußball von damals auch nicht so unansehnlich, aber trotzdem, es ist halt im Vergleich zu Sturm oder so vielleicht weniger attraktiv, aber du holst eben das Maximum, glaube ich, aus denen raus, was dir an Spielern zur Verfügung gestellt worden ist.
Aber ja, der Moment gestern gegen Ende des Spiels, wo Dominik Fitz Florian Kainz auf der Mittellinie einmal ganz relativ rustikal umgrätscht hat, hat Atletico Vibes gehabt.
Ja, nein, also Tobias Kainz, oder?
Ja,
Florian Kainz. Ja, Florian geht mir nämlich gerade doch.
Der ist in Zypern. Der hätte da weit grätschen müssen bis nach Köln.
Was? Nach Köln?
Ja, der Kainz.
Achso, Entschuldigung. Ah, ja, jetzt habe ich
komplett. Wo warst du?
Marco Kreinz. Marco Kreinz in Zypern.
Flo Kainz, Tobi Kainz, Marco Kreinz, alle dabei.
1911, ist das alles nur Glück oder hat der Kader über den Sommer einfach enorm an Qualität dazu gewonnen, dass man es endlich schafft, die vermeintlich schwächeren Gegner zu besiegen? Und dann gleich anschließend die Frage von Sebastian via Instagram. Schafft die Austria das auch gegen Sturm und Rapid?
Das ist die große Frage und das ist die große Frage, die sich dann im Frühjahr stellen wird.
Ja, aber braucht man,
also wenn man in der Meistergruppe geht. Wenn es in der Meistergruppe geht.
Ja.
Ja, sie haben an Qualität dazu gewonnen. Mhm. Also sie haben mit Alex Dragovic defensiv sowieso und Prelec Melon kommen immer besser in Fahrt. Mhm. Also ja, sie haben an Qualität dazu gewonnen.
Wäre der alte Ligamodus für die Austria förderlicher für den Saisonverlauf? Wäre die Austria laut dem alten Ligamodus Meisterkandidat Nummer 1 mittlerweile? Und jetzt wird es schwer, wenn es dann halt nur in dieser Meistergruppe auf die größeren Gegner treffen.
Ist schwer zu sagen. Weißt du warum? weil sie halt einfach während dieses Laufs jetzt keinen von den Großen gehabt haben.
Ja. Und vielleicht geht es aber weiter.
Vielleicht hätten sie, vielleicht wenn da, keine Ahnung, am 12. Spieltag statt Blaues Linz Red Bull Salzburg bekommen wäre, hätten sie 4-0 gewonnen. Oder 2-1.
Ich meine, das 1-0. Das finde ich ja eben auch ein bisschen schade, dass die, okay, jetzt treffen sie auswärts auf dem LASK, da bin ich eh schon ganz gespannt drauf, wie es da ausgehen wird, aber dass da jetzt da nicht, dass die ganz großen Sturm, Rapid, Salzburg, die kommen dann alle zack, 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 gleich im Frühjahr hintereinander dahergeschossen. Ja. Und da bin ich dann wirklich gespannt.
Aber man muss dazu sagen, die Austria hat jetzt 27 Punkte. Die Austria hat jetzt den LASK und Altach. Wenn sie diese beiden Spiele gewinnt, hat sie 33 Punkte und damit bist du, glaube ich, jedes Mal noch in der Meistergruppe gewesen. Das heißt, die Austria könnte ihr Saisonziel, nämlich die Meistergruppe, heuer noch erledigen.
Ja, das wäre natürlich ein Ausrufezeichen auch für Stefan Helm und Co., für das Trainerteam. Wäre es natürlich richtig eine coole Geschichte.
Gab es keine Frage diesmal, wer es ins obere Playoff schafft, oder?
Weiß ich nicht, kommen wir dann noch weiter unten ein paar User-Fragen. Dann machen wir zunächst mal weiter mit Blau-Weiß-Linz gegen den GRK. Der GRK feiert den zweiten Sieg in Serie und ich habe es heute schon eingangs erwähnt, in der René-Poms-Tabelle liegt der GRK mittlerweile auf Platz 3 hinter der Austria und Sturm Graz.
Also spätestens nach dem Platzverweis hätte ich mir nicht gedacht, dass das der GRK über die Zeit bringt. Aber René Poms hat scheinbar etwas gefunden und etwas eingeimpft, was dem LASK einfach durchhalten lässt bis zum Schlusspfiff und jetzt haben sie einen zweiten Sieg in Folge. Ich habe da eigentlich mehr mit einem X noch gerechnet, um ehrlich zu sein.
Das war schon viel Mentalität dabei.
Ja. Und vor allem auch Qualität von Christian Lichtenberger. Also ich bin vor allem, wie der wieder abgeliefert hat, der ist richtig stark. Also jetzt zeigt er endlich das, was er auch in den letzten Jahren auch in Liga 2 schon seine Qualitäten also im Grunde schon ein bisschen präsentiert hat. Und das freut mich einfach auch für Lichtenberger, weil er schon einen sehr langen Weg jetzt in die Bundesliga gehabt hat.
Ich bin ein großer Dio Chipot-Fan.
Der Jubel war
gar nicht der Jubel, fußballerisch.
Ja.
Geiler Kicker.
Ja, es war mal wichtig, dass er trifft. Ich glaube, das waren halt also die letzten Wochen, Monate, war er dann doch eher schon immer einer, der die großen Chancen auch liegen hat lassen. Für das eigene Ego sicherlich auch wichtig.
Bei diesem Jubel hättest du eigentlich so am Walking on Sunshine im Hintergrund laufen lassen können, so wie er gegangen ist. Ganz lässig, cool.
Ja, aber kennst du das nicht? Das ist ja der Conor McGregor hat
ja
das.
Ey, ja, okay. Aber ich hätte es ein bisschen anders untermalt.
Ja, okay. Eh schön.
Eh schön interessiert ihn nicht.
Am 24. November.
Ja, immer positiv bleiben.
1 Grad plus.
Der liebe Richard Turkovic hat auf Twitter geschrieben, finde ja alleine an den heutigen 2 Choreos sieht man, sowohl wir als auch der GRK sind Bereicherungen für die Liga. Kann ich nur so unterstreichen, das sind wirklich Fan-Communities und Fan-Gruppierungen, die einfach Bundesliga-Niveau haben, das schon seit Jahren.
Wann wird das Hoffmann-Personalstadion endlich ausgebaut?
Ja, es wird zu klein. Es wird zu klein, immer wieder ausverkauft. Ja. Und noch 2 weitere Fragen. Andi, aka AL08, was kann Christian Lichtenberger eigentlich nicht? Ich meine, der Kopfball-Tor.
Ich glaube, er ist ein schlechter Tormann.
Ich glaube auch, dass er ein schlechter Tormann ist. Mhm. Und beim Basketball wird es dann trotzdem etwas schwieriger, wenn er...
Kommt drauf an.
Ja, stimmt, denke ich. Die Position, ich kenne mich einfach nicht aus.
Point Guard.
Point Guard. Ja. Point Guard ist er sicherlich ein guter. Und der Hermann95 hat die Frage gestellt, ist der GRK nun endlich nachhaltig in der Bundesliga angekommen oder sind die letzten beiden Spiele noch unter Trainereffekt zu verbuchen?
Ich würde eher zu angekommen gehen, weil wenn es jetzt da die Leistungen eben so betrachtest, die was sie unter René Poms gebracht haben, hätten sie sich sogar noch mehr verdient gehabt als eigentlich nur diese 2 Siege. Ich denke da jetzt einmal an das Spiel gegen Rapid zurück, wo sie ja auch nur diesen Last-Minute-Elfmeter gegen sich bekommen haben. Von daher, Trainereffekt will ich da gar nicht mehr so sagen. Der hat einfach was gefunden, damit das Werkel beim GRK endlich auch in der Bundesliga läuft.
Apropos nicht laufen, tut es bei Altach erneut. Haben die Ländler Kicker verloren mit 0-2 beim WAC. Es ist das 11. Spiel ohne Sieg für die Ingolic 11. Auch der Neo-Trainer hat jetzt da wenig dazu beigetragen, dass es einen Turnaround gibt. Ich meine, fußballerisch ja, hat es natürlich schon ein bisschen Entwicklung gegeben. Er war immer knapp dran in den letzten Wochen, aber gestern, also vor allem erste Halbzeit, wenig zu sehen gewesen von Altach.
Ja. Vor allem gegen einen WRC, der jetzt auch nicht zwingend in absoluter Topform agiert hat in den letzten Wochen.
Mhm.
es wird ein sehr, sehr langes Jahr für den SC Altach. Ob es ein langes Jahr für wer auch immer da gerade am Ruder ist.
Sechs im Metz-Shop oder was?
Nein, ich spreche jetzt nicht nur vom Trainer.
Okay.
Ja. Es gibt ja auch noch Menschen über dem Trainer.
Roli Kirchl.
Vielleicht gibt es irgendwann einmal eine Generalversammlung, wo, weiß nicht, irgendwer anderer Präsident werden will. Keine Ahnung, kenne mich zu wenig aus in Altach, um das beurteilen zu können. Aber ja, wird es auch.
Da wird der Herbst auf jeden Fall lange evaluiert.
Ja, und ganz wichtig dafür auf der Gegenseite die 3 Punkte für den WRC auf Platz 4 hochgeklettert. Und ganz entscheidend hat auch die Küper eingewirkt, hat nämlich beide Torschützen gebracht in Halbzeit 2. Also das ist voll aufgegangen.
Wie steht es jetzt zu Flick Flux und so weiter als Torjubel?
Solange sie sich nichts brechen, ja, vamos.
Schaut schon immer cool schwierig. Aus. Immer schwierig. Ich denke mir da, ich meine, okay, aber du kannst da mit stupideren Torjubeln irgendwie die verletzen.
Gott, dir Chipot, was Schulter auskegeln.
Oder? Ja, ey, aber ich hab auch mal in der U14 oder was gespielt habe, wo ich, nachdem ich eine Chance vergeben habe, war ich so zuwider, dass ich zur Eckfahne gelaufen bin. Und der Weg zur Eckfahne war schon so lang und ich habe mir dann schon gedacht, was tue ich jetzt eigentlich? Warum laufe ich jetzt zu dieser depperten Eckfahne und was mache ich damit? Ich meine, ich bin 13 Jahre, ich kann
das
eigentlich nicht zerstören.
Oder?
Ich versuche sie umzusensen. Und die Eckfahne war einfach ein bisschen zu stabil, hat mich verletzt und hat mir gedacht, oh, jetzt habe ich mir nach einer vergebenen Chance habe ich mir einfach irgendwas beim Fuß geprellt und kann nicht mehr weiterspielen.
Deswegen bist du nicht Profi geworden.
Ja, das Geile ist, dann habe ich mir aber natürlich nicht die Blöße gegeben, zu sagen, hey, ich muss sofort ausgewechselt werden, sondern habe ich noch 5 Minuten weitergemacht, habe eine riesen Chance auf einmal vorgefunden und habe nicht mehr schießen können. Ich habe einfach nicht mehr, ich habe gewusst, wenn ich jetzt schieße, dann ist mein Fuß dahin. Und dann habe ich mich aber auswechseln lassen.
Und nie wieder.
Nein, irgendwas ist da passiert, aber ich habe das eigentlich, glaube ich, in der Mannschaft dann nie offenbart, aber dass ich mir eigentlich bei dieser.
Hätte andere Optionen auch gegeben, oder? Was? Entweder du gewesen irgendwie in einem Zweikampf, wo du dann wehtust.
Ja.
Oder du provozierst einen Ausschluss.
Ja, das habe ich dann bei meinem allerletzten Fußballmatch gemacht, wo ich eigentlich gar nicht mehr spielen wollte und dann habe ich einfach nichts mehr da. Ich bin durchgehend im Abseits gestanden und habe mir dann irgendwann einmal die blaue Karten geholt. Hätte dann eigentlich nochmal retour gehen dürfen zum Spielfeld und habe gesagt, legt mich am Arsch, ich gehe einfach in die Umkleidekabine, habe mich umgezogen und habe gewartet, bis ich endlich heimfahren darf.
So ein Teamplay.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Ne?
Ja, was?
Ist in der Arbeit nicht anders.
Ja, was ist mit dir? So, wir machen eine Pause und dann geht's weiter mit... Mit was machen wir weiter? Mit den User-Fragen. Fuck-Answer-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir machen weiter mit Fuck-Answer-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit Hiko Neymar, der die Frage gestellt hat, reden wir doch mal über Klagenfurt. Die haben aus den letzten 8 Ligaspielen 1 Sieg, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen geholt. Dazu kommt ja noch das jetzige 0-7 gegen Sturm. Meine Fragen also, ist Klagenfurt abstiegsgefährdet und überlebt Pakul die Saison überhaupt auf der Bank? Liebe Grüße.
Peter Pakul schwer gezeichnet. Ja. Nach dem 0-7 gegen Sturm wird eher nichts mit der Meistergruppe.
Ja,
ab der Saison. Dann, ja, haben wir eh schon öfter besprochen. Dann Punktehalbierung, da unten kann es dann für alle schnell in eine falsche Richtung gehen. Überlebt Bakult die Saison überhaupt auf der Bank? Ist echt eine gute Frage. Ich habe gestern darüber nachgedacht. Aus der Klagenfurt hat er schon immer wieder mal Trainer gewechselt, ursprünglich, bevor Peter Pakul dann jetzt Langzeittrainer wurde.
Ja, ich meine, 2020 hat er übernommen. Ja. Nein, 2019 ist im Grunde der Transfer über die Bühne gegangen.
Tut mir echt schwer, das einzuschätzen.
Echt? Also ich glaube, der Peter Pakul bleibt auf jeden Fall Trainer. Die haben ihm so viel zu verdanken. Mein Gott, dann wird es halt nach 3-mal in Folge steigt Meister. Nein, aber mein Gott, dann wird es 3-mal, was jetzt in der Meistergruppe war, schaffst du es halt diesmal nicht. Das ist für Austria Klagenfurt eigentlich kein Beinbruch.
Ja. Ich glaube, solange Altach auch so schlecht spielt,
brauchen sie sich hier keine Sorgen machen.
kann man
nein, das schon also weitermachen. Ich sehe Austria Klagenfurt weder in Abstiegsgefahr, noch, dass der Peter Backl da seinen Posten räumen muss.
Okay. Ja, Abstiegsgefahr. Ja, bin ich gespannt, aber vielleicht ändert das ja dann der mögliche Transfer von Martin Hinteregger. Es ist 11.02 Uhr.
Vielleicht noch wird der ja Spieler drin.
Spielt Martin dann Hinteregger nicht bei den Klagenfurtern, aber könnte vielleicht ja sein, dass er dann, dass er auf Profi-Ebene wie Martin Hinteregger, glaube ich, kein Trainer werden.
Was? Da fehlen mir 718 Prüfungen noch.
Ja, das ist zusätzlich. Aber
was will der Florian wissen?
Was will eigentlich der Florian wissen? Ähnlich wie in der letzten Saison holen meine Blau-Weißen gegen Mannschaften, die insgesamt über uns zu stellen sind, bislang die meisten Punkte. Muss man Scheib-Lehner ankreiden, dass er die Mannschaft gegen Teams auf Augenhöhe nicht weiterentwickelt hat.
Wie darf ich mir das vorstellen im Training und in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner, wenn das jetzt der Sturm, Rapid, Salzburg, bla bla ist, dass er da ordentlich Feuer gemacht hat und dann bei den Gegnern auf Augenhöhe, das passt schon, das kriegen wir auch so hin.
Ja, es gibt schon dieses Phänomen der Mannschaft, die vor allem gegen die größeren Teams mit dem Fußball, den sie aufbieten können.
Glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht. Also ich bin ein großer Fan von Gerald Scheib-Lehner. Also ich glaube, wenn sie die Möglichkeit haben, mit ihm zu verlängern, dann müssen sie das auch machen.
Man muss ja auch sagen, dass er Blau-Weiß schon überperformt hat am Anfang der Saison, in den ersten Runden. Und das war wichtig für sie, dass sie da mal Punkte sammeln und sich alle ein bisschen distanzieren vom Abstiegskampf. Jetzt ist halt ein bisschen der Wurm drinnen. Aber deswegen jetzt da den Scheib-Lehner da was ankreiden, sehe ich nicht so.
Vielleicht hat gerade dieses Überperformen und das, also ich meine, die waren ja zwischendurch Tabellenführer, oder?
Ja.
Die Mannschaft ein bisschen zu bequem gemacht.
Mhm. Vielleicht auch das. Aber bleiben wir gleich beim Thema, weil der Jack Grealish hat auch eine Frage zu Blau-Weiß.
Hat denn nicht der Chris Ilzer rasiert? Den Grealish?
Achso, ja, alles klar. Noch nicht, der ist nach wie vor Teil des Kaders, also entspann dich.
Nur verletzt.
Sollte man als Blau-Weiß-Linz-Scheib-Lehner überhaupt verlängern, wenn man die Möglichkeit hat? Gegen gleich starke, schwächere Gegner nur 5 von 18 Punkten, davon 4 glücklich, Sieg gegen Alltag unentschieden, GRK. Aktuell keine Mannschaft, formschwacher.
Schwächer.
Ja. Ja, aber er hat halt dazwischen halt auch gegen Salzburg gewonnen. Also von dem her.
Ja, gegen Salzburg gewinnt auch jeder.
Mittlerweile schon, ja.
Eigentlich könntest du dieselbe Frage sogar auf Rapid ummünzen. Ja. Ob es den Robert Klaus nicht schanzen musst, weil er gegen die kleineren Gegner nicht wirklich punktet.
Ja, also ich glaube, da sind wir einfach mal
eben,
die Piano. Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, dass diese Kombo Scheib-Lehner, Blau-Weiß-Linz sehr gut harmoniert. Und da wird es auch wieder bessere Spiele und bessere Phasen geben. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt mit 0-5 immer an die Wand klatscht wird.
Ja, ja, sehe ich auch so.
Der Marvin hat einen Tippfehler gemacht und die lässt trotzdem mit dem Tippfehler vor.
Sehr schön.
Wieso scheißt Salzburg so wenig Tore? Kennt ihr euch noch an diesen, was war Programm? Olympia-Programm-Tipp bei der Kronenzeitung damals, ja, statt Schießen, Scheißen. Ja. Olympische Disziplin. Ja. Findest du sowas lustig, solche Tippfehler? Harald?
Ich habe einmal vor vielen Jahren ein paar Fußballspieler getickert, live getickert in meinem Leben. Und eine Zeile davon hat es in die Puls 4 Redaktion auf eine Wall of Fame geschafft, die haben sie sogar ausgedruckt.
Wirklich?
Ja, da habe ich getickert. Wladimir Janotschko scheißt Ernst Dospel aus kurzer Distanz mitten ins Gesicht.
Das ist wirklich. Das ist geil, Alter. Ja.
Ja, ist mir auch schon mal passiert beim Tickern.
Ja. Die letzten zwei Worte waren wichtig.
Ja, stimmt. Das stimmt natürlich, ja. Zur eigentlichen Frage. Wieso schießt Salzburg so wenig Tore? 1,3 Tore pro Spiel wären die letzten Jahre eine Katastrophe gewesen. Mit Konaté und Gluch hat man ja zwei Spieler, die grundsätzlich in der Lage sind, regelmäßig zu treffen. Nene und Radkov sind auch Spieler, denen man Tore zutraut. Ja, zutraut, ja.
Ja.
Ich meine, wir haben es heute schon mal ein bisschen besprochen. Sie haben einfach das Mojo ein bisschen verloren. Es ist diese Negativspirale, die da mitwirkt. Und es helfen im Grunde nur irgendwie Erfolgserlebnisse, um da wieder rauszukommen. Aber wir haben es auch noch Feyenoord, haben wir geglaubt, jetzt das ist
war
der Wendepunkt. Es war es aber nicht.
Vielleicht in der Champions League, vielleicht.
Ja, in der Champions League, aber dann reicht es halt schätzungsweise auch nochmal für Platz 28 oder so.
Abwarten.
Nein. Ja, da bin ich gespannt, wenn es dann gegen PSG, Atletico, Real und bei Leverkusen ran müssen, da da jetzt überperformen, würde mich persönlich sehr überraschen. Das waren eure Fragen und abschließend gibt es wie immer das Laola 1 Tippspiel. Ich habe jetzt ja gar nicht geschaut, wer von uns vorne ist, aber ich gehe davon aus, dass
ich habe die Woche vergessen.
Nein, du hast vergessen zu tippen. Sebastian wird natürlich wieder die Runde tippen.
Ich hätte Klagenfurt, also Sturm Klagenfurt hätte ich 7-0 tippt.
Ja,
leider habe ich vergessen, das war echt blöd.
So, pass auf, was haben wir da? Wir haben, welche Runde haben wir denn eigentlich? Sebastian, aufpassen. Die 15. Runde haben wir. Das Bild von Marko Arnautović überlebt und wir gehen die Partien durch. Sebastian, bist du ready?
Ich bin ready.
Alltag gegen Sturm Graz.
0-2.
GAK gegen WRC.
2-1.
Dein GRK ist es. Happe gegen Red Bull Salzburg.
1-0. Sorry,
0-1. 0-1? Wieso? 1-0? So überraschend wäre das jetzt aber in der derzeitigen Situation nicht. Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol.
1-1.
Hinteregger-Tor. Nein. Rapid gegen Blau-Weiß Linz.
2-1.
Und das Topspiel der 15. Runde, LASK gegen Austria.
0-2.
Zufrieden, Harald? Schießt die Austria wirklich 2 Tore?
Ich bin gespannt, ich vergönne dem Sebastian wie jede Runde, dass er alles richtig tippt. Ich schaue mir ehrlich gesagt nie an, ob er irgendwas richtig tippt von all dem.
Ja, aber wir müssen das irgendwie präsenter machen danach, dass wir unsere, ich meine, wir haben, ich glaube, bei der Stammtischgruppe sind wir nicht gehighlightet. Da ist nur Andi Ogris gehighlightet. Der ist mittlerweile, glaube ich, Dritter sogar.
Ja, dann
unfassbar. Vierter ist er? Okay, ein Platz zurückgefahren, aber irgendwann am Wochenende war er mal Dritter.
Ich glaube, er ist Elfter gesamt sogar.
Der gesamt, aber in der Stammtischgruppe, die ja auch, glaube ich, 200 User umfasst, ist er auf Platz 4 und das kann sich schon sehen.
Das ist halt der Experte.
Ja, ich bin aber in der Liga 2-Gruppen auf Platz 5, glaube ich, oder so.
Du bist halt auch ein Experte.
Ja, und wenn man bedenkt, dass ich, das kann ich dann morgen in der 2er-Konferenz wieder sagen, wie viele Spiele ich eigentlich verpasst habe,
ja, zu tippen. Ja, machen wir das.
Sehr gut. Das war Episode 27 der Ansa-Konferenz. Wir sind in einer Woche wieder zurück. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ansa-Konferenz.
Ciao. Ciao.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen.
Und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.